Wir wissen ja über die einzelnen Jünger ganz unterschiedlich viel. Und besonders über den Simon Petrus, da könnte man ja extrem viel erzählen. Heute erfahren wir ein bisschen was über einen Jünger, über den man sonst, wenn man diese Bibelstelle nicht hätte, eigentlich gar nicht so viel wissen würde. Es ist der Jünger Thomas. Und die Geschichte, die passt wunderbar zu dem Sonntag eine Woche nach Ostern, weil es auch biblisch genauso beschrieben wird. An dem Sonntag nach Ostern hat sich diese Geschichte ereignet. Johannes 20, Vers 19 bis 29. Jesus zeigt sich seinen Jüngern und später dann Thomas. Es war Abend geworden, an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Tür abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hände in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger, also das ist jetzt heute der Sonntag nach Ostern, eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Der Thomas ist zu spät gekommen. Er hat das Wichtigste verpasst. Ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich auch solche Situationen, wo einer ein einschneidendes Ereignis nicht mitbekommt. Ein Beispiel aus alter Zeit, stellen Sie sich vor, am 9. November 1989, da befindet sich jemand auf einer Wandertour in den Anden oder auf dem Segeltörn im Pazifik und er kriegt nicht mit, dass die Mauer gefallen ist. Und er kommt nach 3 Monaten zurück und sagt, was, die Mauer ist gefallen, da wäre ich gern dabei gewesen. Sowas kann heute nicht mehr passieren, weil man ja überall auf der Welt mit Nachrichten bedrängt wird. Aber auch heute könnte man vielleicht noch was anderes erleben, wenn man jemanden von früher her kennt, irgendein notorischer Single, der sich Jahre oder Jahrzehnte lang geweigert hat, überhaupt nur ans Heiraten zu denken. Und dann sieht man den wieder und er ist verheiratet. Auch da hat man wohl was verpasst, eine Änderung, die Hochzeit, was auch immer. Und so also hier, der Thomas verpasst das Erscheinen von dem auferstandenen Jesus. Und er ist einer, für den ist dieser Gedanke so absurd und so weit weg, dass er sagt, ich werde es niemals glauben. Wörtlich, der Thomas, niemals werde ich das glauben. Und jetzt kommen 3 Dinge, die er nennt, wo er sagt, nur wenn das eintreten würde, dann könnte ich glauben. Und es ist hier im Griechischen in einer ganz besonderen Form formuliert, in einer grammatischen Form, die ja Unmöglichkeit ausdrückt. Jede Sprache kann ja Möglichkeiten ausdrücken, aber auch Unmöglichkeiten. Also im Deutschen sowas wie, wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich so in diese Richtung. Und er nennt also diese 3 Möglichkeiten, die er aber von vornherein ausschließt. Er sagt, nur wenn ich ihn sehe, wenn ich meine Finger oder wenn ich ihn mit den Fingern fühlen kann und wenn ich meine Hand in seine Wunde legen kann. Drei, wir würden sagen, irreale Bedingungen, wie er dann doch glauben würde. Und damit könnte man ja die Geschichte jetzt abschließen und sagen, okay, der hat es halt nicht kapiert, der war nicht dabei und der ist ungläubig. So ja auch noch die Überschrift in der Lutherbibel, der ungläubige Thomas. Und jetzt aber passiert es in dieser Geschichte, eine Woche nach Ostern, dass aus diesem ungläubigen Thomas ein gläubiger Thomas wird. Wer überwindet den Zweifel des Thomas? Ich denke, wenn man die Geschichte anschaut, wird ganz klar, dass die Zweifel von Thomas durch keinen Menschen überwunden werden können. Die Jünger probieren das auch nicht mal. Zumindest wird nicht davon erzählt, dass sie Argumente liefern, sondern es kann nur Jesus selber. Jesus tritt zu den Jüngern, kommt hinein und dann sieht der Thomas ihn und die Zweifel sind weg. Ich glaube, dass das grundsätzlich gilt, dass ein solcher tiefgreifender Zweifel nur von Jesus überwunden werden kann. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht mal einen kurzen Exkurs mache zu dem Thema Zweifel. Ich denke, von der Bibel her ist es so, dass es unterschiedliche Formen des Zweifels gibt. Es gibt einen prinzipiellen, einen grundsätzlichen Zweifel an Jesus und es gibt einen punktuellen, also immer wieder klein aufflackernden Zweifel. Wir haben vorher in dem Psalmgebet, vielleicht ist jemand aufgefallen, was gebetet, was eigentlich zu diesem punktuellen, immer wieder mal aufkommenden Zweifel passt. Psalm 116, der beginnt so. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Da steht ja im Hintergrund die Erfahrung des Gläubigen oder der Gläubigen, dass irgendwas nicht so ideal gelaufen ist. Dass wir vielleicht Jesus nicht gespürt haben oder dass uns was begegnet ist, was nicht in unser Gottesbild passt. Und dann sagt hier der Psalmbeter, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Und in diesem Stichwort, der Herr tut dir Gutes, steckt das grundsätzliche Vertrauen zu Jesus, zu Gott drin. Weil ich Jesus vertraue, dass er es gut mit mir meint, weil ich mit ihm lebe, wird dieser punktuelle, dieser einmalige, immer wieder kommende Zweifel gestillt. Aber die Grundbeziehung zu Jesus muss da sein, damit dann auch dieser immer wieder aufflackernde Zweifel gestillt werden kann. Und jetzt gibt es was anderes und das ist der prinzipielle Zweifel. Und um den geht es hier in dieser Geschichte vom Thomas. Da geht es nicht darum, dass er eigentlich auf Jesus vertraut und mit ihm lebt und so immer wieder mal eine Erfahrung macht, die nicht reinpasst und die er vom Glauben her nicht versteht, sondern es geht darum, dass er sagt, ich höre das zwar von dem Jesus und ich finde den Jesus zwar eigentlich so ganz interessant, ich bin ihm sogar nachgefolgt, aber das, was jetzt erzählt wird von der Auferstehung, da fange ich nichts damit an. Das ist nichts für mich. Das kann ich einfach nicht glauben. Und das ist ein anderer Zweifel, wie das, was ich vorher beschrieben habe. Ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass man das auch klarkriegt. Dass man sagt, es geht bei dem einen darum, dass wir mit Jesus leben, ihm vertrauen und dann in einzelnen Fällen das nicht verstehen. Und bei dem anderen geht es, dass wir die Botschaft von Jesus hören, aber grundsätzlich sagen, aus welchen Gründen auch immer, ist es nicht bei mir angekommen, diese Botschaft von Jesus. Und dieser grundsätzliche Zweifel, den kann nur Jesus selber überwinden, indem er in unser Leben tritt. Und jetzt ist es trotzdem interessant, dass auch die Menschen eine Rolle spielen bei Leuten, die grundsätzliche Zweifel an Jesus und seiner Auferstehung haben. Wenn man die Geschichte anschaut, dann ist es auch nicht so, dass die Jünger diesen Thomas kritisieren. Wir wissen nicht, was die so alles diskutiert haben, aber dem Johannes, der es dann aufgeschrieben hat, war es auf jeden Fall nicht wichtig, was die da diskutiert haben. Aber ihm war wichtig, klarzustellen, dass der Thomas selbstverständlich in dem Jüngerkreis weiter mit dabei war. Die hätten ja auch sagen können, du ungläubiger Thomas, jetzt hau mal ab, du hast nichts mehr bei uns verloren, du hast deine Chance verwirkt. Aber das machen die Jünger nicht, sondern er ist selbstverständlich mit dabei. Und das halte ich auch für unsere Gemeinde für ganz wichtig, dass wir Leute, die grundsätzliche Zweifel haben, auch mit dabei haben in unserer Gemeinde und dass wir nicht sagen, die haben hier nichts verloren, sondern im Gegenteil, die sollen unser christliches Leben so mitbekommen, wie wenn sie dem Jesus auch vertrauen würden. Sie sollen mit hineingenommen werden in der Hoffnung, dass Jesus ihnen dann selber begegnet. Es gilt für unsere Gottesdienste, es gilt für Hauskreise, für Gebetskreise, für alles. Auch die grundsätzlichen Zweifler dürfen mit dabei sein und sind da eingeladen dazu. Unsere Aufgabe also, auch die, die grundsätzlich zweifeln, mit hineinzunehmen und mit bei uns ja, einfach davon zu erzählen und dann damit zu rechnen und zu hoffen, dass Jesus das Herz anrührt von den einzelnen Menschen. So viel mal zum Thema Zweifel und Zweifel überwinden. Und jetzt die andere Frage, das Gegenteil vom Zweifel, ist ja das Glauben. Was heißt überhaupt Glauben? Als der Thomas zum Glauben an Jesus kommt, dann wird sein Glaube mit einem tollen Satz ausgedrückt. Da antwortete Thomas zu Jesus, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Glauben, das ist das Erste, Glauben hat immer mit Jesus zu tun. Sie wissen das, in unserer deutschen Sprache ist das Wort Glauben ja ein schwieriges Wort, weil das Wort Glauben auch Vermuten heißen kann. Also die Kinder sagen, ich glaube, heute Mittag gibt es Pommes und dieser Glaube kann dann bitter enttäuscht werden, wenn es nur Salzkartoffeln gibt. Aber das ist natürlich was ganz anderes. In anderen Sprachen, vor allem in die romanischen Sprachen, da ist es anders. Da gibt es ein Wort speziell für das Vertrauen auf Jesus und für das Vermuten. Also klar, hier geht es nicht um Vermuten, sondern es geht um Vertrauen. Und das Vertrauen in unserem, im christlichen Sinn, hat immer mit Jesus zu tun. Es ist nicht die Spekulation über den Himmel oder über die Hölle, dass ich mir Gedanken mache, wie könnte es irgendwie oder irgendwo sein, sondern es ist das, dass ich Jesus Christus, Gottes Sohn, vertrauen kann. Und Jesus, er ist da nicht das Vorbild für uns, ein Vorbild, bei dem wir sozusagen Glauben lernen, sondern er ist Inhalt und Grund unseres Glaubens. Und deshalb hier die Formulierung, er ist Herr und Gott. Ein paar Gedanken zu diesen Stichworten Herr und Gott. Wenn man ins Alte Testament reinguckt, dann wird der Gott Israels in der Regel mit diesen zwei Begriffen umschrieben. Das eine, das ist das Wort Herr, das haben Sie bestimmt schon gehört, das ist im Hebräischen steht es für das Wort Yahweh. Yahweh heißt ja, ich bin, der ich bin, und so stellt sich Gott dem Mose vor. Das ist sozusagen das Wesen Gottes, dass man sich auf ihn verlassen kann und es bringt zum Ausdruck, dass Gott in der Geschichte handelt. Bei dem Mose, dann als er die Israeliten aus Ägypten rausführt, dass er das Volk durch die Propheten warnt. All das ist verbunden damit, dass dieser Jahwe einer ist, der in der Geschichte handelt. Nicht abstrakt, weit weg, sondern er handelt mit den Menschen und ist bei ihnen. Und dann das andere Wort Gott, das ist ja in aller Munde, jeder spricht oder viele sprechen über Gott. Aber Gott, das meint, so wie das Alte Testament versteht, ich denke, da würden die meisten auch zustimmen, das meint, dass es über uns jemanden gibt, der die Welt geschaffen hat und der die Welt in seiner Hand hält. Und beides, dieses Schöpfungshandeln von Gott und auch dieses Handeln in der Geschichte, das gehört bei Jesus zusammen. Und der, der im Alten Testament gehandelt hat, der handelt dann in Jesus ganz eindeutig durch die Auferstehung und durch die Möglichkeit, mit Jesus zu leben. Also ganz starke Aussage von diesem Thomas, Jesus ist der Herr, er ist das Geschichtshandeln Gottes und er ist nicht irgendein Mensch, ein besonderer Mensch, der halt sich tolle Gedanken gemacht hat, sondern er ist Gott selber. Jesus, er ist Herr und Gott. Und jetzt geht es ja noch weiter, dass der Thomas nämlich nicht zu Jesus sagt, Jesus, du bist der Herr und der Gott. Oder wie man es ja manchmal bei uns hört, dass man vom Herrgott redet. Ich selber rede eigentlich ungern vom Herrgott, aber das wird, ich glaube, verbreitet, dass man so über Gott redet. Hier heißt es nicht der Herrgott, also der allgemein, der irgendwo ist, sondern es heißt, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Und damit wird ja eine Beziehung ausgedrückt, dass nämlich dieser Jesus nicht für die anderen da ist oder für alle Welt. Er ist kein Allerweltsgott, sondern er hat mit meinem Leben zu tun. Er ist mein persönlicher Orientierungspunkt. Er ist mein persönlicher Herr und mein Gott. Jesus, so wird es ja hier geschildert, ist zum einen Gott, indem er zum Beispiel diese Wand überwinden kann. Er gehört ganz auf die Seite Gottes und er ist auf der anderen Seite aber auch aus Fleisch und Blut. Man kann ihn sehen und er bietet ja dem Thomas sogar an, ihn anzufassen. Und das ist das Besondere bei Gott und bei seinem Sohn, bei Jesus. Er gehört ganz auf die Seite Gottes, aber er ist auch hier anfassbar und greifbar und wir können mit ihm unterwegs sein. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, dass es auch um das Stichwort der Wiedergeburt geht, des neuen Lebens. Was der Thomas hier erfährt, das ist genau das. Er war in seinem alten Leben drin und in seine Vorstellung hat es nicht reingepasst, dass Jesus, den er spannend fand, tatsächlich den Tod überwunden hat. Das war ihm zu viel. Und ich glaube, auch heute ist es vielleicht für manche zu viel, zu sagen, dass diese faszinierende Gestalt Jesus Gottes Sohn ist und den Tod überwunden hat. Aber das ist der Kern des Christseins, dass man zu diesem Punkt kommt und sagt, jawohl, Jesus hat den Tod überwunden und er möchte in meinem Leben der Herr und der Gott sein.